Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. In den letzten Folgen haben wir das Thema Raum und Kriminalität eröffnet. Wir haben in dem Zusammenhang darüber gesprochen, dass Kriminalität ein urbanes Phänomen ist, was wir häufig in städtischen, urbanen Räumen finden. Wir haben darüber gesprochen, dass man Angsträume und Brennpunkte auseinanderhalten muss. Also nicht überall da, wo man sich unsicher fühlt, passiert auch mehr. Und andersrum passiert an vielen Orten sehr viel, wo man sich sehr sicher fühlt, zum Beispiel in Innenstädten. Ja, und wir haben über diese Besonderheit auch gesprochen von Raum und Kriminalität. Mhm. In dem Sinne, dass es ja auch ganz viel mit dem Sicherheitsgefühl auch zu tun hat. Also in dem Maße, wie ich mich im öffentlichen Raum bewege, ohne Angst davor zu haben, völlig unerwarteten Angriff zu erleben. In dem Maße habe ich ja auch so ein allgemeines Sicherheitsgefühl. Heute wollen wir den Blick etwas spezifischer darauf richten, wie man denn diesen Raum regulieren kann. Also wie man den Zusammenhang zwischen Kriminalität und Raum oder vielleicht auch Angstraum durchbrechen kann. Dabei geht es um Prävention, aber auch um Intervention. Also wie kann man eingreifen, wenn in bestimmten Orten, Räumen, Stadtteilen etwas aus dem Ruder läuft und anscheinend sehr viel Kriminalität ist. Und dazu gibt es einige Theorien und bestimmte Ansätze, die teilweise auch sehr prominent sind, die auch teilweise schon mal umgesetzt wurden. Das wollen wir uns heute mal etwas allgemeiner angucken. Und in den nächsten Folgen werden wir etwas spezifischer und beschäftigen uns mit gefährlichen Orten, eine Kategorie, die es so im Polizeigesetz gibt. Und mit Videoüberwachung und werden uns auch noch Waffenverbotszonen anschauen und das mal an dem aktuellen Beispiel von Messerkriminalität uns näher anschauen.
Diese Frage, wie man Raum sicherer machen kann, ist ja jetzt nicht ganz neu. Wahrscheinlich haben die allermeisten schon mal von einer Theorie gehört, nämlich der sogenannten Broken Windows Theorie und auch dem Ansatz der Zero Tolerance, also Null-Toleranz-Strategie. Diese Theorie Broken Windows ist vor allem, glaube ich, so ein bisschen in der Öffentlichkeit mit dem Zusammenhang des damaligen New Yorker Bürgermeisters, der diese Theorie tatsächlich zum Leben erweckt hat, indem er darauf so seine Kriminalprävention in der Stadt unter anderem mit aufgebaut hat. Die ist von Wilson und Kelling und stammt aus dem Jahr 1996. Und die gehen davon aus, dass sichtbare Anzeichen von Unordnung, wie zum Beispiel eine zerbrochene Fensterscheibe, darauf hindeuten, dass es auch irgendwie eine soziale Unordnung in diesem Bereich gibt, dass da irgendwas nicht mehr stimmt, dass da jemand nicht gut aufpasst. Und so ein Umfeld begünstigt dann Kriminalität. Es geht auch um andere Formen von Social Disorder, also sozialer Unordnung, zum Beispiel Müll, der einfach so rumliegt, nicht abgeholt wird, in den Ecken liegt oder Graffiti oder auch alkoholisierte Personen spielen hier eine Rolle. Man merkt hier vielleicht auch schon, wie es auch um so eine gewisse Marginalisierung von Gruppen geht. Also darüber wird gleich auch noch kritisch zu reden sein und sogenannte Incivilities, also Dinge, die nicht richtig strafrechtlich illegal sind, aber die so als störend empfunden werden.
Wie heutzutage beispielsweise das Cornern, also irgendwie an der Ecke rumlungern an Kiosken, was zusammen trinken. Also es ist nicht verboten, aber es wird doch von manchen Menschen so als störend wahrgenommen und dass hier ein soziales Gefüge anscheinend nicht so richtig funktioniert. Genau, also es ist ein bisschen weiter gefasst, Broken Windows, das war so der Aufhänger oder der Titel, aber es bezieht sich natürlich nicht nur auf zerbrochene Fensterscheiben, sondern auf vielfältige Formen von Anzeichen sozialer Unordnung.
Diese soziale Desorganisation oder auf Englisch Social Disorder nimmt man dann eben als Zeichen für mangelnde Sozialkontrolle und das scheint sich abweichend verhaltene Personen anzuziehen laut dieser Theorie. Die Theorie geht davon aus, dass es eine Spirale gibt von Kriminalität und dem Verfall von Stadtteilen. Zuerst mal erhöhen diese Anzeichen des Verfalls die Wahrscheinlichkeit, dass sich Menschen selbst abweichend verhalten. Außerdem zieht dann so ein Stadtviertel, in dem es die Anzeichen von sozialem Verfall gibt, wiederum Menschen an, die sich ohnehin schon abweichend verhalten und glauben, dass es dort vielleicht leichter möglich ist oder nicht so sehr verfolgt wird. In der Folge erhöht sich dann die Kriminalitätsrate in diesem Stadtteil und die Kriminalitätsfurcht steigt eben auch. Also es hat eine Auswirkung auf alle Menschen, nicht nur auf Menschen, die sich abweichend verhalten wollen oder entsprechend gelabelt werden, sondern eben auch auf die größere Bevölkerung. Diese Kriminalitätsfurcht führt dann dazu, dass BewohnerInnen, die es sich leisten können, wegziehen. Der Wohnraum wird dann billiger in den Stadtteilen, was wiederum zum Zuzug von Menschen führt, die ohnehin marginalisiert und vielleicht auch problematisiert sind. Mhm. Insgesamt basiert die Idee der Broken Windows-Theorie auf der grundlegenden Annahme, dass der Raum selber unser Verhalten beeinflusst. Und damit wirft er eine ganz neue Sicht auf Kriminalitätsentstehung. Mhm. Das ist neu, dass man eben sagt, okay, inwiefern trägt eigentlich auch dieses Umfeld noch weiter dazu bei? Man hatte immer die Idee, es ist vielleicht im Menschen angelegt, dann gab es die Idee, es ist vielleicht im sozialen Umfeld, also den Menschen, die drumherum sind, angelegt. Aber dieser Gedanke, vielleicht spielt der Raum, in dem Menschen sind, auch eine Rolle, der ist hier neu.
Ja, also wenn man das runterbricht, bedeutet das, wenn ich in einem Umfeld bin, wo Leute cornern, es total vermüllt ist, es laut ist und weiß was ich noch, alles so passiert, dass ich mich dann auch anders verhalte, als wenn ich im Gegensatz dazu in einem Stadtteil wäre, der total schick ist und sauber ist und ordentlich. Und das muss man sich, glaube ich, immer so vergegenwärtigen, ne, dass das wirklich so die Grundannahme ist, dass das räumliche Bild unser Verhalten prägt.
Und ich glaube, das kann man gut auch für sich selbst so ein bisschen ableiten, wenn man überlegt, wenn die Wohnung sauber ist, dann räumt man jedes einzelne Teil wieder weg. Wenn schon die ersten Teile da liegen, dann wird es schneller wieder unordentlich, weil es ist ja schon ein Grundstock an Unordnung da. Oder auch draußen, wenn schon Zigarettenkippen auf dem Boden liegen, wirft man die eigene vielleicht dazu. Wenn da keine liegen, dann sucht man eben doch den Mülleimer. Ja.
Genau, man kann Broken Windows schön auch zu Hause ausprobieren. Ich glaube, diesen Effekt kennen wir alle. Wenn man einmal die Küche richtig schön aufgeräumt hat, dann versucht man diesen Zustand erstmal aufrechtzuerhalten. Oder mir geht es beim Schreibtisch immer so. Ja. Aber ich sage in diesem Zusammenhang immer gerne, bei meinen Kindern ist es völlig irrelevant. Die sind da überhaupt nicht affin, ob das Kinderzimmer einmal ordentlich ist oder nicht. Das wird nicht weiter aufrechterhalten, diese Ordnung. Also das kann jeder ja mal bei sich ausprobieren, inwiefern man empfänglich ist für den Raum als Einflussfaktor aufs eigene Verhalten. Ja, Wilson und Kelling, die haben diese Theorie aus einem Experiment abgeleitet. Also darauf haben sie das aufgebaut, ein Experiment von Zimbardo. Philipp Zimbardo kennen vielleicht auch einige relativ bekannte Experimente, die Zimbardo gemacht hat. Zum Beispiel dieses Gefangenenexperiment, was auch verfilmt wurde mit Moritz Bleibtreu. Vielleicht erinnert man sich daran, wo es irgendwie darum ging, Leute einzusperren und aufzuteilen willkürlich als Wärterin oder inhaftierte Person. Und er hat einige solcher sehr medial wirksamen Experimente gemacht.
Genau. Wobei auch eben im Nachhinein die Kritik relativ laut wurde. Inzwischen ist relativ klar, dass da gar nicht so viel zufällig war bei diesem Prison-Experiment, dass er durchaus auch SchauspielerInnen mit engagiert hat und den Leuten auch Rollenanweisungen gegeben hat, weshalb man da jetzt in der Wissenschaft etwas vorsichtig ist mit dem, was man aus diesem Experiment tatsächlich noch ziehen kann.
Ja, wenn man sich mit Zimbardo mal näher beschäftigt, ist es wirklich dann doch auch erstaunlich, wie kritisch man das auch sehen kann und wie viel da auch verzerrt irgendwie gemacht wurde. Was er hier in diesem Experiment gemacht hat, war, ein Auto abzustellen, und zwar ein Auto ohne Kennzeichen, was schon so ein bisschen wie so ein abgestelltes Auto auch aussieht, und das einmal in der New Yorker Bronx und einmal im Palo Alto in Kalifornien. Also zwei sehr unterschiedliche Orte, ne? Der eine Ort eher mit Unruhen vielleicht oder finanziell schwächeren Personen, auch mehr Kriminalität verbunden. Der andere Ort in Kalifornien eher ein sauberer, wohlhabenderer Ort. Und er hat sich angeschaut, was passiert jetzt, wenn dieses Auto da abgestellt wird. In der Bronx hat es wohl weniger als 10 Minuten gedauert, bis Leute angefangen haben, dieses Auto irgendwie auseinanderzunehmen, als Spielplatz zu nutzen, sich Ersatzteile zu besorgen, was auch immer, irgendwie zu demolieren. Mhm. Im Palo Alto ist erstmal nichts passiert. Er hatte auch diese Motorhaube so hochgeklappt und es kam wohl erstmal jemand, der die runtergeklappt hat, also wieder für Ordnung gesorgt hat. Und Zimbardo beginnt dann irgendwann selbst ein Fenster zu zertrümmern von dem Auto, und dann beginnen auch andere das Auto zu zerstören. Und auf diesem Experiment hat man diese Theorie aufgebaut, dass hieraus die Idee abgeleitet wurde, wenn das Umfeld, also so ein Anzeichen des Verfalls, hier dieses Auto hingestellt wird, dann verhalten sich Leute dementsprechend. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, wir haben ja hier ein Experiment mit zwei verschiedenen Situationen, also hier wird ja auch eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur mit einbezogen eigentlich. Und das haben irgendwie Wilson und Kelling gar nicht so weiter berücksichtigt, weil ich finde, eigentlich spricht dieses Experiment schon gegen die Broken Windows Theorie in einem bestimmten Maße, weil man ja hier eine verschiedene Bevölkerungsstruktur hat und es ist anscheinend nicht nur allein Anzeichen des Verfalls, also abgestelltes Auto, das alleine erklärt ja gerade nicht, wie die Leute reagieren, sondern sie reagieren ja in dem einen Setting anders als in dem anderen. Finde ich, spricht eigentlich dieses Experiment, ob das jetzt wirklich so war oder nicht, aber wenn wir annehmen, das ist so abgelaufen, spricht es eigentlich dafür, dass nicht nur die Anzeichen des Verfalls sich auf das Verhalten auswirken, sondern auch noch irgendetwas bei den Leuten selbst. Also eine Einstellung, Lebensperspektive, wie auch immer. Aber gut, das war letztendlich jetzt erstmal dieses Ursprungsexperiment, darauf hat man das aufgebaut.
Es gab dann noch weitere Experimente, auch beispielsweise in den Niederlanden von Keizer, der Flyer an Fahrrädern in der Innenstadt von Groningen platziert hat, einmal in einer sauberen Straße und einmal in einer mit Graffiti.
Und dann hat man geschaut, was passiert. Und diese Flyer kennen, glaube ich, alle, die man so an den Fahrradlenker hängt. Keiner will die ja haben. Also die Frage ist, was macht man damit? Und es zeigte sich in der Straße, die halt mit Graffiti vollgesprüht war, also wo sich eh schon Leute abweichend verhalten haben, da haben mehr Leute das dann auf den Boden geschmissen. Und in der anderen sauberen Straße haben die das irgendwie eingesteckt, in eine Mülltonne geschmissen. Das Interessante jetzt hier bei dem Experiment ist, dass man diese Innenstadt genommen hat, also hier wirklich ein Ort, wo ja doch sehr unterschiedliche Leute so eine Innenstadt aufsuchen, wo wir jetzt nicht so eine Verzerrung haben, dass man sagt, naja, in dem Stadtteil wohnen auch nur bestimmte Leute. Letztendlich könnte man sagen, das spricht schon für Broken Windows Theorie. Also hier hat so das äußere Umfeld schon das Verhalten beeinflusst. Aber es ging um Vermüllung. Ne? Also das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen. Die Broken Windows Theorie will ja eigentlich richtige Kriminalität erklären. Und hier kann man sagen, naja, Müll führt zu mehr Müll. Wenn Leute sich schon so ein bisschen nicht so drauf achten, dann verhalten sich andere Leute vielleicht auch etwas unsauberer. Aber ob die deswegen auch wirklich jetzt Gewalttaten beginnen würden, das ist ja doch nochmal eine andere Frage.
Also, dass wir die Küche nicht sauber halten, wenn sie nicht sauber ist, spricht vielleicht nicht dafür, dass wir auch anderes abweichendes Verhalten begehen. Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steht.
Ja.
Das Experiment oder beide Experimente weisen aber schon darauf hin, dass kleinere Regelverstöße von der Umgebung begünstigt werden. Also dieses Littering, sagt man dann in der wissenschaftlichen Literatur immer eben das Vermüllen, aber nicht größere. Das scheint so ein Zusammenhang zu sein.
Ja, das Interessante war nämlich bei Keizer, dass er auch noch andere Formen von Experimente durchgeführt hat. Und ein Experiment, das nenne ich jetzt mal so Briefkastenexperiment, da hat man einen Briefkasten genommen, so im öffentlichen Raum, und hat da einen Brief reingesteckt, wo man noch gesehen hat, also der lugte da noch etwas raus aus diesem Briefkasten. Und man konnte sehen, dass in diesem Brief 5 Euro drin waren. Und dann hat man das einmal gemacht mit einem Briefkasten in einer sauberen Umgebung und einmal im Briefkasten, der ja in einer dreckigen Umgebung war. Und hier zeigte sich bei diesen 5 Euro, dass die Menschen auch eher das mitgenommen haben in der Umgebung, die eh schon dreckig war. Und also auch wieder im Sinne von Broken Windows. Sie haben sich anders verhalten, wenn die Umgebung dreckig war, und haben dann eher den Brief rausgezogen, während man in der sauberen Umgebung dann den Brief entweder gar nicht beachtet hat oder ihn reingestupst hat. Und dann hat man das aber nochmal ersetzt mit 100 Euro. Und 100 Euro ist ja doch nochmal was anderes. So ein Diebstahl von 5 Euro ist doch etwas anderes im Vergleich zu 100 Euro. Und da zeigte sich nämlich kein Unterschied mehr zwischen der Umgebung. Also das, der Anteil von Leuten, die das mitnehmen, der war gleich. Ne? Also nicht, dass da jetzt niemand was mitgenommen hat, aber es unterschied sich nicht nach der Umgebung, ob es dreckig war oder nicht. Und das deutet ja darauf hin, dass so größere Regelverstöße, wie jetzt so ein Diebstahl von 100 Euro ja doch dann ist, dass das von anderen Merkmalen dann abweicht. Ne? Wahrscheinlich sowas wie Einstellung von Personen, wie risikoavers man ist oder nicht, ne? Und anderen Merkmalen. Aber es war dann nicht mehr allein davon abhängig, wie sauber die Umgebung ist. Insofern kann man sagen, so richtig nachgewiesen ist diese Broken Windows Theorie nicht. Es scheint, dass doch noch andere Faktoren das Verhalten erklären als nur der Zustand der Umgebung.
Aber manchmal ist ja der richtige wissenschaftlich geführte Nachweis einer Theorie gar nicht das, was sie attraktiv macht für die Kriminalprävention oder die Kriminalpolitik. Und entsprechend hat dann diese Broken Windows Theorie in New York, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, in den 90er Jahren tatsächlich eine recht breite Anwendung gefunden. Die Zero-Tolerance-Strategie wurde da sehr stark durchgezogen. Also man tolerierte kein Betteln, keine Ruhestörung, kein Falschparken, keine Kleinkriminalität. Beim Fahren ohne Fahrschein kam es teilweise zu Verhaftungen, zu Handschellen, zum Aufreihen am Bahnsteig, also um auch so ein bisschen so ein Exempel zu statuieren, was deutlich ja auch über das hinausgeht, was die Broken Windows Theorie sagt. Ne? Ja. Also die sagt nicht, du musst die Leute dann beschämen, ja, sondern das ist dann schon wieder der politische Aspekt, dass man sagt, ah ja, da muss ich vielleicht noch eine Beschämung mit einführen.
Ja. Das stimmt, ne? Das muss man auch sagen. Also diese Zero-Tolerance-Strategie, die ist da so draus abgeleitet. Die wurde nicht von Wilson und Kelling vorgeschlagen. Aber das war die Ableitung, okay, wenn Zeichen sozialer Unordnung das Verhalten beeinflussen, da muss man gegen alles vorgehen, gegen noch die kleinste Vermüllung oder irgendeine ja, Störung, aus welcher Sicht auch immer, muss man gegen angehen und die halt hart ahnden.
Die Folge war tatsächlich in New York in den 90er Jahren, dass die Kriminalitätsrate gesunken ist. Allerdings, da gibt's ein Haar in der Suppe, denn schon vorher gab's einen abnehmenden Trend und auch in anderen Städten sank die Kriminalitätsrate, ohne dass es jetzt so eine restriktive Polizeiarbeit gab. Erklärungen gibt's aus wissenschaftlicher Sicht unterschiedliche. Der demografische Wandel, wir wissen ja, Jugendliche sind diejenigen, die am stärksten mit Kriminalität in Erscheinung treten, hat dazu geführt, und demografischer Wandel heißt weniger junge Leute, und auch der Rückgang der Crack-Epidemie in den USA, in den Städten dort, hatte sicher einen Anteil. Zugleich gab es auch einen unangenehmen Nebeneffekt, das Vertrauen in die Polizei ist nämlich gesunken. Die unrechtmäßigen Maßnahmen sind gestiegen und es kam tatsächlich zu mehr Schadensersatzforderungen gegen die Polizei und auch zu mehr Verurteilungen von PolizistInnen. Es gab viele Verhaftungen wegen Bagatelldelikten, zum Beispiel Blockieren eines öffentlichen Weges.
Ja, und gleichzeitig gab es eine Abnahme von der Aufnahme schwerer Kriminalität. Es gab da wohl Berichte, dass schwere Kriminalität gar nicht so richtig mehr verfolgt wurde oder aufgenommen wurde, weil man halt die Statistik auch ein bisschen schön halten wollte und man wirklich sich sehr schwerpunktmäßig auf diese Bagatelldelikte fokussiert hat. Also William Bratton, der Polizeichef von New York City, der das damals so umgesetzt hat und da mit Leidenschaft hinter diesem Ansatz stand, der hat mal gesagt, wer auf die Straße pinkelte, ging in den Knast. So, und das zeigt ja überhaupt diese ganze Haltung und den Ansatz, was man da für ein Verständnis hat. Ja, hart durchgreifen, die kleinsten Sachen sehr hart ahnden und dann dadurch Kriminalität reduzieren. Das war so diese Idee und die ist ja auch heute nicht so aus der Welt. Ne? Es gibt ja heute immer noch viele kriminalpolitische Haltungen, die denken, wenn man einmal richtig hart durchgreift, dann verhindert man auch langfristig das Verhalten von Menschen.
Aber dieses harte Durchgreifen trifft eben nicht alle Menschen gleich. Das ist etwas, was sich immer wieder in solchen Vorgängen zeigt. Wir sehen da, dass 90% der Festgenommenen in dieser Zeit in New York waren nicht weiß. Die Polizei kontrolliert hier verstärkt in Gebieten, die möglicherweise von einer nicht weißen Wohnbevölkerung bewohnt werden, und in Bereichen, wo sich heterogene Gruppen aufhalten, werden aber auch gezielt eher die Menschen, die eben People of Color sind, angesprochen und nicht die Menschen, die weiß sind. Also da gibt es dann eine doppelte Benachteiligung sozusagen. Man lebt ohnehin schon in den schlechteren Stadtteilen, in denen weniger Nahversorgung ist, weniger kulturelle Angebote etc. Und aber dann kommt auch noch mehr Policing und damit mehr Risiko, kontrolliert und mit Kriminalität in Verbindung gebracht zu werden dazu.
Ja, und auch gerade die vielen Festnahmen und ja auch wirklich Verhaftung und dergleichen, die haben ja auch weitreichende Folgen für das Leben, ne? Also da haben viele Leute wirklich harte Folgen von gehabt und es gab dann richtig Protestbewegungen. Also es gab dann Demonstrationen gegen diesen Ansatz, Broken Windows, Broken Lives stand dann da auf den Plakaten. Also das hat richtig zu Unruhe geführt, ne? Was eigentlich ja Ordnung herstellen sollte. In dem Zusammenhang kam es auch zu einer Tötung durch einen Polizeibeamten an Eric Garner, einem schwarzen Menschen, der sagte, I can't breathe, ne? Ich kann nicht atmen. Und dieser ikonische Satz, der ist ja jetzt auch wieder so prominent geworden, als vor einigen Jahren es ja zu dem schweren Delikt kam.
Und die Polizei bei der Festnahme von George Floyd auf ihm kniete, es gibt sogar Videoaufzeichnungen davon, wie er eben wieder sagt, I can't breathe.
Genau, und das hat halt alles auch in diesem ganzen Ansatz so mit seinen Ursprung, also diese massive Polizeigewalt auch gegen Schwarze. Letztendlich ist dieser Broken-Windows-Ansatz in der Kriminologie umstritten, weil die Frage ist, wie verhältnismäßig sind eigentlich solche starken Kontrollen, ne? Wer wird da eigentlich kontrolliert, auf welche Delikte fokussiert man hier eigentlich, und das kostet ja auch total viel. Also das hilft ja nur, wenn man das wirklich aufrechterhält, so viele Kontrollen, und das ist in dem Sinne dann auch nicht sehr nachhaltig. Interessanterweise hat Kelling, der diese Theorie ja mit Wilson aufgestellt hat, sich später selbst von seiner Theorie distanziert oder von dem, was daraus gemacht wurde in der kriminalpolitischen Praxis und hat gesagt, also das haben wir damit alles nicht gemeint. Also, ein Fazit zur Brooke-Windows-Theorie. Es liegt keine richtige Bestätigung der Theorie vor. Man geht davon aus, dass auch sozioökonomische Merkmale von BewohnerInnen eine Rolle spielen und nicht nur allein das äußere Erscheinungsbild. Und dennoch ist diese Theorie vielleicht auch durch diesen griffigen Namen immer noch sehr prominent und in kriminalpolitischen Einstellungen, Haltungen auch durchaus immer mal wieder vorzufinden im Zusammenhang auch mit dieser Zero-Tolerance-Strategie. Neben der Broken-Windows-Theorie gibt es aber auch noch viele andere Ansätze, wie man in den Raum eingreifen kann, um Kriminalität zu reduzieren oder das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Eine davon ist die Defensible Space Theory von einem Architekten Oscar Newman, der die Idee hatte, dass man auch den Raum oder die Architektur so anrichten kann, dass sich Leute besser kennenlernen, dass es informelle Sozialkontrolle gibt, dass man auch in Kontakt zueinander kommt beispielsweise, dass aber auch bestimmte Beleuchtungen stattfinden oder bestimmte Büsche so beschnitten werden, dass sie sich nicht eignen als Drogenverstecke oder so. Also es geht da wirklich teilweise sehr kleinteilig um solche Ansätze und Möglichkeiten des Eingreifens in den Raum. Ähnlich sind auch andere Ansätze, vielleicht nochmal eins rausgegriffen, das sogenannte ISIS-Modell. Das hat nicht nur die Idee, dass man so städtebauliche Gestaltung macht, sondern das I steht auch für Integrationsmaßnahmen, also dass man auch bestimmte Personengruppen, die halt irgendwie Unterstützung brauchen oder die da vielleicht so als störend für andere empfunden werden, dass man da auch guckt, was brauchen die, wie können die auch mehr Angebote bekommen, also zum Beispiel Jugendzentren für Jugendliche. Es geht auch um Sozialmanagement, dafür steht das S, also wie kann man auch die Wohnbevölkerung vor Ort aktivieren und mit beteiligen. Wie kann man aber auch intermediäre Kooperation, das zweite I, einsetzen, also bestimmte AkteurInnen, die zusammenarbeiten könnten, Schulen im Austausch mit Polizei, Vereinen, Geschäften, Ordnungsamt, aber auch, und dafür steht dann das letzte S in diesem ISIS-Modell, die städtebauliche Gestaltung, also auch Tatgelegenheiten reduzieren, indem man zum Beispiel sich mal Beleuchtung und so anguckt. Das, was wir heute so darunter verstehen unter kriminalpräventive Raumgestaltung, ist halt viel weiter gefasst. Da geht es jetzt nicht nur darum, alles sauber zu halten, wobei das auch mit ein Aspekt durchaus auch sein kann, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Aber es geht auch viel mehr darum, wie können auch Menschen mit beteiligt werden und wie können auch bestimmte soziale Probleme auch angegangen werden. Und das nicht nur alleine durch Polizeiarbeit, sondern das ist immer so als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden. Ne? Welche AkteurInnen sind da gerade vor Ort, die eine wichtige Expertise haben oder die auch mit involviert sind und die irgendwie mitzudenken. Das ist so jetzt mal so ganz grob gedacht, so der Ansatz heute, wie man eigentlich Raum gestalten sollte. Und ich sage so eigentlich, weil ich finde, wenn man sich dann so innenpolitische Maßnahmen mal so anguckt, auch auf kommunaler Ebene, wundert man sich manchmal doch, dass da so wenig von ankommt, von diesem Wissen oder diesen Ansätzen, die es gibt. Und dann halt doch teilweise dann näher liegt, jetzt mit harter Hand durchzugreifen und einfach auf Verbote und Kontrollen zu setzen. Dabei wissen wir eigentlich, es gibt so viel mehr Ansätze. Und dass man auch nicht nur versucht, alles wegzuverbieten, sondern auch einfach mal mehr darauf schaut, welche unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse gibt es. Für wen ist eigentlich der öffentliche Raum auch da?
Ja, genau, also wer nutzt ihn
eigentlich? Also Leute, die zum Beispiel irgendwie obdachlos sind oder ein Alkoholproblem haben, denen gehört ja der öffentliche Raum genauso. Also es ist ja nicht nur alleine zum Konsum da.
Und auch Jugendlichen, die vielleicht lauter sind, als was die AnwohnerInnen gerne hätten, dürfen sich genauso draußen aufhalten, klar. Aber diese Form des raumbezogenen Kriminalprävention hat eben doch auch viel mit Verdrängung zu tun. Und diese Verdrängung basiert doch auch stark auf einem Machtunterschied. Und es gibt eben bestimmte Gruppen, die hegemonial ihre Interessen durchsetzen und weiter bestimmen können. Und die Polizei ist genau dafür da, diese Interessen dann auch aufrechtzuerhalten.
Ja, und das gibt es ja auch noch immer. Also Verdrängung beginnt ja schon da, wenn Bänke aufgestellt werden, die so konstruiert sind, dass man sich nicht drauflegen kann, weil sie dann so eine Armlehne in der Mitte haben.
Ja.
Aber ja, moderne Ansätze, sage ich mal, progressive Ansätze, die sollten eigentlich genau dahin gehen zu gucken, welche Bedürfnisse gibt es, welche sozialen Probleme auch und wie können wir die auch lösen. Und da ist dann natürlich nicht nur die Polizei allein gefragt, sondern ein ganzes Bündel an Maßnahmen. In Hannover passiert da einiges. Da habe ich nochmal so ein praktisches Beispiel. Da gab es nämlich auch immer das Problem, dass die Feiernden im öffentlichen Raum, ist ja auch, glaube ich, so ein Nach-Corona-Phänomen mit dem Kornern und dergleichen, dass immer mehr einfach so im öffentlichen Raum stattfindet, so viel Müll hinterlassen haben, vor allem so Pizzakartons, die irgendwie rumlagen. Ja, diese Pizzakartons passen auch nicht in so einen normalen öffentlichen Mülleimer. Und dann hat man Mülleimer konstruiert mit so einem Pizzakartonschlitz.
Ja, die sieht man jetzt in mehreren Städten.
Ja, gibt es auch, glaube ich, woanders. So. Das ist natürlich jetzt nicht die Lösung für alles, aber das, finde ich, ist so vom Ansatz, von der Haltung, finde ich, ein gutes Beispiel, dass man einfach auch guckt, nicht nur durch Verbote zu agieren, sondern auch zu gucken, ja, wie können wir denn die Bedürfnisse, die es gibt, Pizza essen im öffentlichen Raum, irgendwie unter den Hut bringen mit den Bedürfnissen, die es auch gibt, dass es keine Vermüllung danach vorliegt. Und dafür, finde ich, ist das so ein nettes kleines Beispiel.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Kriminalität weist in Bezug auf bestimmte Delikte durchaus raumbezogene Merkmale auf. Je nachdem, wie der öffentliche Raum beschaffen ist, kann das Straftaten begünstigen und zu einem unsicheren Gefühl beitragen. Die Broken Windows-Theorie geht davon aus, dass Anzeichen des Verfalls zu einer Spirale der Verwahrlosung führt, die dann auch mit steigender Kriminalität einhergeht. Daraus wird dann oft die kriminalpolitische Idee abgeleitet, des Zero Tolerance, also Null-Toleranz-Ansatzes, der ja besagt, dass kleinste Vergehen schnell und hart geahndet werden sollen. Letztendlich zeigt sich aber, dass das schnelle Eingreifen der Polizei keine nachhaltige und wirksame Strategie ist und es zeigt sich eben auch, dass es da durchaus zu diskriminierenden Formen der Kontrollen kommt. Moderne Ansätze der kriminalpräventiven Raumgestaltung beziehen sich neben der Gestaltung des Raums auch auf die Nachbarschaft. Und sie denken die Behandlung von sozialen Problemen mit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.